SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» Tür zu für 320 Angestellte in der Schweiz. Abonia Forster lässt Türen und Fenster neu in Osteuropa bauen.
Wenn Sie in einer solchen Situation sind, in der wir heute sind, dann versuchen Sie erstmal, die Oberlippe über die Wasseroberfläche zu bekommen,
sagt der Interimschef des angeschlagenen Unternehmens. US-Kampfpiloten fliegen ihre Angriffe neu aus der Türkei, sparen so Benzin und gewinnen mehr Zeit, um Bomben zu laden.
Und das ist doch ein enormer Vorteil. Und das erklärt so ein bisschen, warum die Amerikaner so zufrieden reagieren,
sagt der Terrorexperte. Rassismus in den Online-Medien. Das Problem ist seit einem Jahr erkannt und verschlimmert sich. Und um 13 Uhr Besuch im Tessin. Das Ökodorf im Maggiatal gibt es dank Ulrico Stamani und einer Frau, die ihn auf den Berg lockte.
Und dann sehe ich, dass es mitten im verwaltete Gebiet, ein Stall ist, und bin nicht besonders begeistert gewesen. Was soll ich da oben?
Und dort oben ist er immer noch, 22 Jahre später. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Abonia Forster, das Thurgauer Unternehmen, das Türen und Fenster herstellt, sieht nur noch einen Ausweg. Weg aus der teuren Schweiz Richtung Osten, wo es sich billiger produzieren lasse. 320 Stellen sollen in den nächsten 2 Jahren in der Schweiz abgebaut werden. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Arbonia kämpft schon lange mit den hohen Produktionskosten in der Schweiz. Als sich der Frankenkurs zum Euro vor rund 7 Jahren von über 1,60 abwärts bewegte, zeigte auch der Umsatz nach unten. Deshalb will Alexander von Witzleben, der Verwaltungsratspräsident der Arbonia, den Konzern komplett umbauen.
Unser Ziel ist, von einem rein Schweizer Anbieter mit 2 osteuropäischen Dependancen uns umzubauen zu dem zentralen europäischen Fensteranbieter.
Und dafür soll es statt in der Schweiz künftig mehr im Ausland produziert werden. Die Produktionskosten in der Schweiz seien schlicht zu hoch, sagt Witzleben.
Die durchschnittlichen Personalkosten am Standort in Altstetten liegen heute irgendwo bei 90.000 Franken. In Ostthüringen liegen wir unter 30.000 Euro. Und in der Slowakei, in Polen unter 15.000 Euro. Bei vergleichbarer Produktivität und Qualität.
Neben dem Werk des Tochterunternehmens Ecokiefer in Altstetten, wo Kunststofffenster produziert werden, soll auch das Werk in Villeneuve im Kanton Watt ins slowakische Pravenek verlegt werden. Zu der bereits geplanten Verlagerung von 150 bis 200 Stellen kommen so nochmals 90 Stellen dazu. Arbonia hat in der Schweiz 1.400 Angestellte. Die Zahl soll in den nächsten Jahren auf 1.000 sinken. Betroffen vom Stellenabbau ist vor allem der Bereich Gebäudehüllen mit den Fenstern und Türen. Statt wie heute 75% sollen künftig nur noch 3% der Fenster für den Schweizer Markt hierzulande hergestellt werden, sagt Alexander von Witzleben.
Was verbleibt, ist nur eine kleine Werkstatt für Spezialitäten in der Schweiz, wo wir Sonderanfertigung, Expressthemen und Sonstiges erledigen werden.
Auch in der Division Gebäudetechnik mit den Heizungen und Lüftungen sollen bis Ende nächsten Jahres rund 70 Stellen nach Tschechien verlegt werden. Damit ist klar, Arbonia verabschiedet sich aus der Schweiz und richtet sich nach Osten aus.
Denis Schmutz. Die weiteren Meldungen bringt uns jetzt Miriam Knecht.
Die griechische Wirtschaft ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen, obwohl sich die Schuldenkrise zugespitzt hatte. Das Bruttoinlandprodukt stieg von April bis Juni um 0,8%, wie das Statistikamt in Athen mitteilte. Das kommt überraschend. Ökonomen hatten ein Minus erwartet. Und wir bleiben in Griechenland. In der Hauptstadt Athen ist eine Fähre von der Ferieninsel Kos angekommen, mit 1.300 Flüchtlingen an Bord. Laut der griechischen Küstenwache werden im Verlauf des Tages weitere 600 Menschen von verschiedenen anderen Ägäisinseln erwartet. Gestern hatte die griechische Regierung angekündigt, ein Kreuzfahrtschiff zur Insel Kos zu schicken. Das Schiff soll als Notunterkunft für bis zu 2.500 Menschen dienen. Die Behörden auf Kos in der Ostägäis sind überfordert. In den letzten Tagen waren dort mehr als 7.000 Flüchtlinge angekommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu einem Anschlag bekannt in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Sie veröffentlichte eine entsprechende Erklärung im Internet. Am Morgen war eine Lastwagenbombe explodiert auf einem Markt in Sadr City. Das ist ein Stadtteil von Bagdad, wo vor allem Schiiten wohnen. Gemäß Polizei und Ärzten wurden mindestens 70 Menschen getötet und offenbar weit über 100 verletzt. In der chinesischen Millionenstadt Tianjin sind bei den beiden Explosionen von gestern mindestens 44 Menschen getötet und über 500 verletzt worden, das berichten staatliche chinesische Medien. Die Bergungsmannschaften suchten im Hafengebiet, wo es in einem Lagerhaus zur Katastrophe gekommen war, noch immer nach Überlebenden. Im Lagerhaus waren gefährliche Güter gelagert, die wegen eines ausgebrochenen Feuers explodierten. Ein Reporter von BBC berichtet von riesigen Schäden am Unglücksort und in angrenzenden Quartieren. In Südkorea sollen 6.500 Häftlinge begnadigt und freigelassen werden. Diese Amnestie hat Präsidentin Park Geun-hye angekündigt. Sie begründete die Begnadigung damit, dass sie die nationale Aussöhnung vorantreiben und die Wirtschaft ankurbeln wolle. Unter den freizulassenden Gefangenen sind viele einflussreiche Geschäftsleute. So etwa der Chef des drittgrößten südkoreanischen Konzerns. Der Mann sitzt derzeit im Gefängnis wegen eines Millionenbetrugs. Der Nahrungsmittelmulti Nestle hat in der ersten Jahreshälfte 4,5 Milliarden Franken Gewinn gemacht, etwas weniger als im Vorjahr. Der Umsatz sank leicht auf knapp 43 Milliarden, wie Nestle mitteilt. Negativ aufs Geschäft ausgewirkt hat sich der Skandal um die Maggi-Nudeln in Indien. Nachdem Lebensmittelkontrolleure zu hohe Bleiwerte festgestellt hatten, musste Nestle die Nudeln aus dem Verkauf nehmen. Die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ist im Juli leicht gestiegen, um 91 auf fast 3.900, verglichen mit dem Vormonat. Das teilt das Staatssekretariat für Migration mit. Die meisten Asylsuchenden stammen gemäß Angaben aus Eritrea. Vor allem die Gesuche aus Afghanistan und Syrien nahmen im Juli aber deutlich zu. Insgesamt wurden in den ersten 7 Monaten dieses Jahres fast 15.800 Asylgesuche in der Schweiz gestellt. Das sind 20% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Scala-Musikdirektor Ricardo Chailly wird Chefdirigent des Lucerne Festival Orchestra. Der 62-jährige Italiener übernimmt die Aufgabe nächsten Sommer. Er wird Nachfolger des verstorbenen Claudio Abbado, wie das Festival mitteilt. Jai ist seit Januar an der Mailänder Scala. Zuvor dirigierte er verschiedene große Sinfonieorchester in Europa und in den USA. Das Wetter. Heute scheint oft die Sonne und es wird 30 bis 34 Grad heiß. Nach Westen hin sowie in den Alpen bilden sich einige Gewitter. Morgen ist es im Süden und Osten noch lange freundlich, sonst kommen Regenschauer und Gewitter auf.
Diese Themen machen im Rendezvous Appetit auf mehr. Nestle, der Nahrungsmittelkonzern, setzte auf China und verschluckt sich jetzt am großen Happen. Schweizer Wahlen im Herbst. Sie lassen die Grünen etwas erbleichen und sie befeuern gehässige Kommentare in Online-Medien. Und die etwas andere Geschichte kurz vor eins, Gefängnis als Chance auf Schulbildung, die Reportage. Zuerst aber in die Türkei. US-Kampfbomber starten seit gestern von der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik. Bemannte Kampfflugzeuge hoben Richtung Syrien ab, um den IS zu bekämpfen. Bisher hatte die US-Armee aus der Türkei nur unbemannte Kampfdrohnen nach Syrien geschickt. Frage an den Terrorexperten von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, den Politologen Guido Steinberg. Welchen Vorteil haben die USA, wenn ihre Kampfpiloten vom türkischen Incirlik starten können?
Der große Vorteil ist, dass der Start in Incirlik und demnächst ja wahrscheinlich auch von Diyarbakir die Anflugszeiten enorm verkürzt. Bisher wurde vor allem aus dem Persischen Golf von einem Flugzeugträger dort geflogen, aus Bahrain, sicherlich auch aus einigen anderen Stützpunkten in der Region. Aber da blieb dann für die amerikanischen Flugzeuge nur noch sehr wenig Zeit, um vor Ort Ziele auszuwählen und die dann auch zu bekämpfen. Und diese Zeit hat sich jetzt enorm verkürzt. Dadurch braucht man gegebenenfalls dann auch etwas weniger Benzin, also Kerosin, und kann dafür auch mehr Bomben laden.
Dieser Vorteil muss tatsächlich militärstrategisch sehr, sehr groß sein, denn immerhin schauen die USA ja zu, wie die Türkei die Kurden bombardiert.
Ja, das ist richtig. Man muss sich da aber immer mal wieder die amerikanische Sicht der Dinge vergegenwärtigen. Die Amerikaner sehen im IS eine tatsächlich wichtige Bedrohung, nicht nur für Europa, sondern für die gesamte westliche Welt. Meines Erachtens auch zu Recht. Und sie sehen in der PKK eher ein türkisches Problem, das zumindest die Sicherheit der USA in überhaupt keiner Art und Weise beeinträchtigt. Und deswegen setzen sie eine Priorität. Und auf die Einwände der Europäer beispielsweise, dass das keine nachhaltige Politik sei, verweisen sie dann darauf, dass die PKK, wenn sie uns so wichtig ist, doch auch von den Europäern bearbeitet werden könnte. Und so ganz Unrecht haben sie da natürlich nicht.
Das eine sind die USA, das andere ist die NATO. Und dazu möchte ich gerne einen Kommentar zitieren, der heute in der Zeit zu finden ist. Das westliche Bündnis trägt jetzt schon eine Mitverantwortung dafür, dass der IS gestärkt wird. Völlig ungerührt lässt es Erdogan die Gegner der Islamisten bombardieren. Sind Sie mit diesem Kommentar denn einverstanden?
Ja, der ist mir etwas zu pointiert, ganz einfach deshalb, weil wir von der Türkei eine entschiedenere Bekämpfung von Terroristen auf dem Weg nach Syrien und in Syrien selbst gefordert haben. Jetzt haben sie da eine kleine Kehrtwende vollzogen. Jetzt sind wir auch wieder nicht zufrieden. Es ist schon richtig, dass dieser neu begonnene Kampf gegen die PKK ein schwerer Rückschlag ist, aber es ist eben ein zweischneidiges Schwert. Es ist ungeheuer wichtig, die Türkei beim Kampf gegen IS an Bord zu haben und das erklärt auch die doch recht verhaltenen Reaktionen der meisten NATO-Partner. Sie wissen, dass die Türkei die PKK als existenzielles Problem der inneren Sicherheit betrachtet und dass sie die Position der Türkei nur durch gutes Zureden werden beeinflussen können, nicht dadurch etwa, dass sie versuchen, Druck auszuüben. Deswegen halte ich auch generell die Reaktionen für richtig. Ich denke, wir sollten uns da eher an die eigene Nase fassen und uns fragen, warum denn die Türkei so überhaupt nicht auf uns Europäer hört, wo wir doch immer wieder von Softpower sprechen und davon, dass die EU gerade dabei ist, ein sicherheitspolitischer Akteur zu werden. Das ist nämlich nicht der Fall. Die Türkei hört nicht auf uns, sie hört nur auf die Amerikaner. Und daran müssen wir etwas ändern.
Gehen wir in dem Fall zu den Amerikanern, die ja jetzt bemannte Flüge von Incirlik starten. Was planen Sie damit? Gibt es jetzt eine Offensive in Syrien?
Nein, ich denke, dafür gibt es noch keine Anzeichen. Es gibt seit August und September intensive Luftangriffe. Die werden jetzt sehr, sehr viel intensiver werden. Die große Unbekannte ist die Schaffung so einer Art Sicherheitszone in Nordsyrien. Es ist nämlich vollkommen unklar, wer denn diese Sicherheitszone überhaupt freikämpfen soll. Also ich bin sehr gespannt, wer denn die Bodentruppen sein werden, die dort agieren.
Wie schätzen Sie eigentlich grundsätzlich die Stärke der Terrormiliz IS oder ISIS ein? Jetzt soll ja der IS erstmals einen großen Anschlag in der irakischen Hauptstadt Bagdad verübt haben.
Ja, der IS ist weiterhin sehr, sehr stark und an all diesen Vorkommnissen der letzten Wochen, Monate zeigt sich, dass nur Luftangriffe sicherlich nicht reichen werden.
Luftangriffe genügten nicht. Sie haben Bodentruppen angesprochen. Wer soll die Bodentruppen denn schicken?
Ja, das sehe ich tatsächlich im Moment noch gar nicht. Die Amerikaner weigern sich, die zu schicken. Und ich denke mal, dass trotz aller Rhetorik auch ein neuer amerikanischer Präsident oder auch eine Präsidentin diese Truppen nicht schicken werden. Die Türken wollen sie wahrscheinlich auch nicht schicken. Also ist man auf Kräfte vor Ort angewiesen. Die Amerikaner würden gerne dazu den örtlichen PKK-Ableger in Syrien nutzen. Die Türken würden gerne ihre salafistischen Verbündeten in Syrien nutzen. Aber ich denke, dass da keine Einigung bevorsteht. Und deswegen wird uns dieser Konflikt auch noch ganz, ganz lange begleiten.
Sagt Guido Steinberg von der Deutschen Stiftung Wissenschaft und Politik im Rendezvous. Der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestle hat schon bessere Zeiten erlebt. So bremste nicht nur ein Skandal um angeblich bleiverseuchte Nudeln in Indien das Geschäft. Auch die Chinesen machen dem Konzern Probleme. Sie halten sich beim Kauf von Nestle-Produkten zurück. Das zeigt sich in den leicht tieferen Halbjahreszahlen des Konzerns. Nestle hat es bisher also nicht geschafft, den chinesischen Geschmack wirklich zu treffen. Maren Peters.
China ist für Nestlé extrem wichtig. Das Land ist mittlerweile der zweitgrößte Markt für den Konsumgütermulti nach den USA. Darum kann es Nestlé nicht egal sein, wenn es im China-Geschäft rumpelt, und es rumpelt kräftig. Der Konzern mit Sitz in Vevey hatte unterschätzt, wie schnell sich die Konsumgewohnheiten der Chinesen ändern. Das hat der Konzernchef Paul Bulcke bereits im Frühjahr überraschend offen zugegeben. Erschwerend hinzu komme nun noch das schwierige wirtschaftliche Umfeld im Land, sagte der neue Finanzchef François Xavier Roger in einer Telefonkonferenz.
The overall economic situation is difficult. That also impacts our business there.
Es gebe zwar gewisse Fortschritte, aber die Erholung des China-Geschäfts werde sich über das gesamte Jahr hinziehen, sagte der Franzose. Dabei waren die Erwartungen an China noch vor nicht allzu langer Zeit noch extrem hoch gewesen. Um Fuß zu fassen im dortigen Markt, kaufte Nestlé 2011 für 2,5 Milliarden Franken eine Mehrheit an den chinesischen Unternehmen Hsu-Fu-Chi, einem Süßwarenhersteller, und Yinlu. Letzterer produziert unter anderem Erdnussmilch und Reisbrei. Nestlé nahm zusätzlich 11 Milliarden Franken in die Hand, um das chinesische Babynahrungsgeschäft des US-Konzerns Pfizer zu schlucken. Mit diesen Großinvestitionen wurde Nestlé auf einen Schlag einer der größten Anbieter von Esswaren und Getränken in China. Doch außer mit Babynahrung habe Nestlé nicht sehr viel Glück mit den Zukäufen gehabt, sagt Jean-Philippe Bertschi, Konsumgüterexperte bei der Bank Vontobel. Die Umsätze seien weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Die Kundenbedürfnisse wechseln mit einem sehr hohen Tempo. Und da sind wahrscheinlich lokale Anbieter besser gerüstet, um zu reagieren und das Angebot anzupassen.
Chinesen kauften weniger Fertigprodukte, dafür lieber Frisches. Allerdings hätten auch Konkurrenten große Probleme auf dem sich schnell wandelnden chinesischen Markt, sagt Bertschi. Der US-Schokoladenhersteller Hershey zum Beispiel habe letzte Woche Millionen Investitionen in den Wind schießen müssen, in ein chinesisches Unternehmen, das die Amerikaner erst ein Jahr zuvor gekauft hatten. Auch für den britisch-niederländischen Nestle-Konkurrenten Unilever lief es im ersten Halbjahr harzig in China. Aber Marktkenner wie Fontobel-Analyst Bertschi sehen Unilever trotzdem in der besseren Position.
Ich würde behaupten, dass Unilever schneller ist, auf Markttrends zu reagieren.
Beispiel E-Commerce. Erst im vergangenen Monat gab der Eiscreme- und Waschmittelhersteller eine Partnerschaft mit dem chinesischen Internetgiganten Alibaba bekannt, in der Hoffnung, Kunden damit besser erreichen zu können. Das sei auch dringend nötig, sagt Bertschi.
Ich denke, Nestlé war nicht zu langsam, um sich in die Richtung von E-Commerce zu engagieren. Die Entwicklung ist wirklich rasant.
Nach Erkenntnissen des Marktforschungsunternehmens Nielsen kauft bereits fast die Hälfte der Chinesen Lebensmittel im Internet ein. Weltweit ist es nur ein Viertel der Konsumenten. Darauf wird auch Nestlé reagieren müssen. Eher schnell als langsam.
In der Schweiz sieht es nicht mehr so klar nach einem Ausstieg aus der Atomenergie aus. Gestern hat die zuständige Kommission des Ständerates entschieden, dass sie kein fixes Datum festlegen will, an dem die Kraftwerke vom Netz gehen müssen. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Grüne Partei. Sie hat sich an vorderster Front für den Atomausstieg stark gemacht und gehofft, damit bei den Wahlen im Oktober zu punkten. Die Grünen haben heute auch deshalb eine durchzogene Bilanz ihrer Legislatur gezogen. Gaudenz Wacker.
Das sei der Ausstieg aus dem Ausstieg. So beklagte sich die Grüne Partei gestern über die ständerätliche Energiekommission. Heute legt der Fraktionschef der Grünen Balthasar Glättli nach und verbindet seine Sorge mit Wahlwerbung.
Es ist möglich, dass die Energiewende scheitert. Es wird eine Richtungswahl sein, auch für die Umwelt.
Die Sorge der Grünen um den Atomausstieg ist aus ihrer Sicht verständlich. Die Energiewende, die der Nationalrat bereits beschlossen hat, war einer der grössten grünen Erfolge der letzten Legislatur. Nun droht die Wende zu scheitern. Eine Gesamtschau über ihre Arbeit im Bundeshaus haben die Grünen nun heute an einer Bilanzmedienkonferenz präsentiert. Als Erfolge erwähnten sie, neben der Energiewende im Nationalrat, etwa die Krippenabstimmung oder das Ja zur Zweitwohnungsinitiative, bei der sie im Siegerboot mitfuhren. Sonst aber gab es Niederlagen. Die Energiestadt-Mehrwertsteuerinitiative der Grünliberalen, die sie unterstützt hatten, scheiterte krachend. Beim Thema Überwachung konnten sie sich nicht durchsetzen. Bei mehreren kantonalen Wahlen setzte es herbe Verluste. Co-Parteipräsidentin Regula Ritz gibt zu:
Unsere Bilanz ist durchzogen und das ist auch ganz normal. Wir sind zwar die fünftgrößte Partei in der Schweiz, aber wir sind keine Bundesratspartei. Wir sind in vielen Themen sind wir die Oppositionspartei. Und dass wir mit dieser Haltung und mit dieser Position nicht in allen Fragen gewinnen können, das ist wohl normal.
Zudem verhärte sich das politische Klima. Grüne Anliegen hätten es schwerer angesichts der Frankenstärke und der Sorgen der Wirtschaft. Umso stärker wollen die Grünen nun auf Umweltthemen aufmerksam machen, zum Beispiel auf den Klimaschutz. Weitere Kernthemen sind die Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern oder die Flüchtlingspolitik. Beim Thema Asyl setzte Fraktionschef Glättli Anfangsjahr einen Akzent, als er die Aufnahme von 100'000 syrischen Flüchtlingen verlangte. Eine Forderung fernab jeder Realität, die allerdings gewirkt habe, so Glättli heute.
Es ist ein Vorschlag, der während Monaten die Debatte geändert hat. Man hat nicht mehr darüber gesprochen, quasi wir wollen alle abwehren, wir müssen alle abwehren, sondern wie viele können wir wirklich bewältigen.
Mit einer Online-Kampagne bewirtschaftet die Partei das Thema derzeit weiter. Sie will so die Positionen der Rechten in der Asyldebatte kontern. Doch das Umfeld ist schwierig. Das Wahlbarometer misst schwindende grüne Wählergunst. Die Partei nagt an Sitzverlusten bei kantonalen Wahlen. Jetzt erst recht, sagt Co-Präsidentin Regula Ritz.
Wir haben diese Resultate zur Kenntnis genommen. Wir lassen uns davon nicht beirren. Wir werden kämpfen darum, dass wir unsere Sitze halten können und sehen in einigen Kantonen sogar die Möglichkeit, noch auszubauen.
Für die Umwelt wird es eng, betitelten die Grünen heute ihre Bilanz. Auch für sie selber wird es diesen Herbst eng, wenn ihr Wahlkampf nicht von Erfolg gekrönt wird.
Gaudenz Wacker. Rendezvous, es ist 9:09. Und bevor wir zusammen ins Gefängnis gehen, zuerst noch dies. Rassistische, wütende, beleidigende Kommentare im Netz und in den Kommentarspalten der Medien. Zurzeit sind sie wieder besonders akut rund um die Asyl- und Flüchtlingsdebatte in der Schweiz. Was tun? Ignorieren? Zensurieren? Mitdiskutieren? Schon vor einem Jahr hat die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus gefordert, dass schärfer durchgegriffen wird. Doch geändert hat sich kaum etwas. Klaus Bonanomi.
Die ehemalige liberale Genfer Nationalrätin Martine Brunschwig-Graf ist Präsidentin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus und sie macht sich Sorgen.
Wir haben bemerkt, dass es mehr und mehr solche Kommentare bzw. Hassaufrufe gibt auf Internet und auch in der elektronischen Version der Medien. Und jetzt bemerken wir, das ist intensiver als je.
Intensiver als je. Ähnliches hat auch Konrad Weber festgestellt. Er ist Community Manager bei SRF News Online.
Es ist wirklich ein Damm gefallen seit einigen Monaten bereits, dass plötzlich Äußerungen, die man früher nur unter Pseudonym von sich gegeben hat, plötzlich unter Klarnamen dann auch veröffentlicht werden und da wirklich zum Teil rassistische und volkshetzerische Äußerungen gemacht werden.
Der stellvertretende Chefredaktor von blick.ch, Fabian Zürcher, sagt es so.
Die Stimmung ist tatsächlich aufgeheizt. Es ist Wahljahr und wir haben in den vergangenen 2 Wochen gemerkt, dass es tatsächlich deutlich mehr Kommentare gibt.
Wie alle großen Online-Medien lasse auch blick.ch nicht alles zu.
Wir greifen ein, indem wir rassistische und homophobe bzw. diskriminierende Kommentare ausfiltern. Wir greifen ein, indem wir klar darauf hinweisen, überall, was wir dulden bzw. eben nicht dulden. Und wir greifen bei Facebook-Diskussionen vermehrt ein, wenn wir ein Thema etwas abkühlen möchten.
Sagt Fabian Zürcher. Doch die Grenzen des Erlaubten setzt blick.ch recht weit. Wie etwa dieser Leserkommentar zeigt, der bis gestern 787 Mal Zustimmung fand und nur 64 Mal auf Ablehnung stieß. Zitat: «Wenn es nach den Linken geht, dann sollte Europa 500 Millionen Afrikaner aufnehmen und untergehen. Zeigen wir dem roten Gesock die rote Karte, auf das die Schweiz und Europa überleben.» Solche gehässigen und fremdenfeindlichen Töne seien heute wieder salonfähig, bedauert Alexander Sauter, der Programmleiter des Fernseh- und Online-Mediums Joyce.
Wir glauben, dass das unter anderem auch davon kommt, dass man in verschiedensten Medien zum Teil mit dem Feuer spielt, sei das durch Schlagzeilen, durch Titeln, die man setzt, dass damit ein Klima geschaffen wird, das Fremdenfeindlichkeit grundsätzlich salonfähig macht.
Und wieso diese reißerischen Schlagzeilen, Bilder und Kommentare in vielen Online-Medien, von Tagesanzeiger, Überblick oder 20 Minuten bis zu Fokus in Deutschland?
weil man sich ganz einfach und ganz schnell Klicks holt. Das Gefährliche daran ist, man gibt so einer ausländerfeindlichen Minderheit das Gefühl, dass sie Teil von etwas Großem ist. Und dem wollen wir mit unserem Aufruf bei Joyce gegenübertreten.
Joyce rief vor einigen Tagen die Online-Medien auf, sich in der Flüchtlingsdiskussion zu mäßigen und nicht auf Klickjagd zu gehen mit polemischen Schlagzeilen. Martin Brunschwig-Graf begrüßte es, dass diese Diskussion in den Redaktionen nun stattfindet.
Die Medien bekommen mehr und mehr sensibilisiert und das ist auch für uns eine gute Sache, weil das ist auch die Möglichkeit, mehr präventiv zu agieren und auch für die Medien ein Nachdenken, was passiert, was ist die Verantwortlichkeit, was man schreibt.
Der Appell von Joyce hat etwas ausgelöst. Es bleibt nun abzuwarten, ob sich der Ton tatsächlich etwas mäßigt in den Berichten der Online-Medien und in den Kommentarspalten und Online-Foren.
Ohne Bildung keine Zukunft. Im besonderen Maße gilt das für die Insassen in Strafanstalten. Deshalb bieten die Schweizer Strafanstalten Bildungskurse an für den Alltag im Gefängnis, aber natürlich auch für die Zeit danach. Für manche Insassen ist es das erste Mal im Leben, dass sie die Schulbank drücken. Christine Wanner hat sich dazu gesetzt in der Strafvollzugsanstalt in Zug.
Bitte schön. Der Weg von draußen in dieses Schulzimmer führt durch 5 gesicherte Türen. Dort beugen sich 5 Männer über ihre persönlichen Aufgaben und üben Deutsch. Am besten sind 2 Maghrebiner. Da ist etwa der 22-Jährige aus Marokko. Er erzählt, in seinem Heimatland sei er 2 Jahre zur Schule gegangen. Nun besucht er seit 10 Monaten den Unterricht hinter vergitterten Fenstern.
Ich muss ein bisschen lernen, oder? Schreiben, neue Wort, neue Thema und Grammatik auch. Ich habe jetzt einen Monat schon gearbeitet, okay. Diese Grammatik. Das neue Buch ist ein bisschen schwer.
Er trägt die Haare kurz, ein feines Silberkettchen um den Hals und links am Oberarm überdeckt ein farbiges Tattoo, eine Narbe. Die Konzentration fällt schwer in der Wärme und so holt er flugs einen Ventilator. Er sei der Gute, wird mir der Lehrer hier vorgestellt, Daniel Gut. Er ist groß, schwarz gekleidet, trägt eine schwarze Brille und einen markanten Silberring. Seit einem Jahr unterrichtet der 46-Jährige einen Tag pro Woche in der Strafvollzugsanstalt Zug. Zuvor waren es die Schulzimmer am Gymnasium.
Hier sind die Lernprozesse extrem langsam, es braucht viel Geduld. Aber die Schüler, die bedanken sich jedes Mal, wenn sie aus dem Klassenzimmer rausgehen. Und das ist eine Art von Wertschätzung, die ich selber auch sehr schätze.
Zug ist eine kleine Strafanstalt mit verschiedenen Haftregimen. Insgesamt 45 Insassen und einer Lerngruppe, eben dieser. Weshalb die Männer sitzen, darüber schweigen sie. Die meisten wollen auch ihre Stimme nicht im Beitrag hören. 2 können ohnehin kaum Deutsch. In 2 Monaten haben sie aber gelernt, den Gefängnisalltag zu bewältigen. Da ist etwa der Kurde aus dem Iran, der die Zahlen übt, oder der 25-jährige Guineer, der Laute rot anfärbt, auf seinem Arbeitsblatt. Ihr Ziel? Besser verstehen und sich besser verständigen. Um das draußen geht es noch nicht. Lehrer Daniel Gut.
Ja, also klar, Deutsch lernen im Gefängnis, das heißt nicht nur, dass man sich für die Zeit nachher vorbereiten muss, sondern es geht auch darum, den Alltag im Gefängnis zu bewältigen. Und hier ist natürlich die Hauptsprache Deutsch, sowohl mit den Angestellten als auch unter den Gefangenen.
Ob Schule oder lieber Arbeit im Strafvollzug, der Entscheid ist freiwillig, doch wer sich für die Schule entschieden hat, muss hin. Die Fäden für das Schulprogramm in Schweizer Strafvollzugsanstalten laufen in der Stelle Bildung im Strafvollzug in Luzern zusammen. Die Leiterin Doris Schürp sagt, es sei gut, dass die Lehrpersonen nicht zum Strafvollzug gehörten.
Also die Gefangenen begreifen sehr schnell, dass sie hier etwas bekommen, dass sie profitieren davon, dass sie lernen. Also von daher hören wir von den Lehrpersonen her, dass es sehr, sehr wenige Konflikte gibt innerhalb der Gruppen.
Und dies, obwohl die Lerngruppen aus Leuten mit unterschiedlichen Nationalitäten zusammengesetzt sind, mit je unterschiedlichem auf dem Kerbholz. So Sprache und Bildung überhaupt zu vermitteln, sei eine große Herausforderung. Im letzten Jahr haben 20 Gefangene lesen und schreiben gelernt. Gut 1300 haben die Basisbildung besucht mit Deutsch, Mathematik, Informatik, neue Medien und Allgemeinbildung. Für Doris Schüpp ist die Bildung mehr als nur gut genutzte Zeit während des Freiheitsentzugs.
Je mehr Bildung, desto weniger Rückfall. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich nicht nur die Bildung, die dazu beiträgt, sondern auch die Sozialarbeit, die Therapien, die Arbeit, das alles trägt dazu bei, dass ihre Chancen erhöht werden, wenn sie wieder in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden sollen.
Vor 8 Jahren ist das Bildungsprogramm als Pilotversuch angelaufen. Mittlerweile hat sich das Angebot in 26 Anstalten etabliert. 100 Lerngruppen gibt es. Die Kantone finanzieren die Bildung im Strafvollzug zu jährlichen Kosten von rund 3,7 Millionen Franken.
Christine Wanner. Selbstgemacht zum zweitletzten Mal um 1 auf Radio SRF 1 und 4. Und heute erfahren wir, wie das Drängen einer Frau und die Setzlinge einiger Männer das Ökodorf im Tessin entstehen ließen. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht.
Arbonia Forster, große Schweizer Herstellerin von Fenstern und Türen, baut ab. In den nächsten 2 Jahren sollen voraussichtlich 320 Stellen verschwinden. Arbonia Forster verlagert die Produktion ins Ausland. Die griechische Wirtschaft ist im 2. Quartal überraschend gewachsen. Das Bruttoinlandprodukt stieg um 0,8%, wie das Statistikamt in Athen mitteilte. Ökonomen hatten ein Minus erwartet. Fast 3.900 Asylgesuche sind im Juli in der Schweiz eingereicht worden. 91 mehr als im Vormonat. Gemäß Staatssekretariat für Wirtschaft stammen die meisten Asylsuchenden aus Eritrea, gefolgt von Afghanistan und Syrien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.